Das heißt, der erste Schritt wirklich über die Subsistenz hinaus. Engels datiert auch auf diesen Zeitraum sozusagen das erste Auftauchen der Ware. So etwa 5.000 bis 7.000 Jahre ist das her vielleicht. Dass man da erstmals davon sprechen kann, dass etwas produziert wurde, nicht für den eigenen Gebrauch, sondern etwas, was man sozusagen Märkte in Anführungsstrichen, die gab es ja noch nicht, aber so in einer Art Markt sozusagen auf diesen getragen hat, um dann etwas anderes zu erhalten. Also das ist denn schon eine ökonomische Entwicklung, wo Tausch und Märkte sozusagen sich ja konstituiert haben. Hier auch diese Unterscheidung von einer ja landwirtschaftlichen Ökonomie zu ersten Handelsformen sozusagen, die dann diese Ökonomie ja angefangen haben, dass diese geprägt wurde. Das ist auch etwas, was dann über diesen Zeitraum hinweg, man kann auch schon sagen, über in tausender Kategorien von Jahren, sich nicht wesentlich geändert hat. Das heißt, wir haben zwar so etwas wie die erste Form einer Ware, was aber so noch keine wirklich relevante Kategorie ist, wenn wir uns das ökologische Verhältnis anschauen, wenn wir uns das Naturverhältnis anschauen. Es gab lokale Umweltschäden, das mit Sicherheit. Aber dass das zu einem globalen Problem ist, das sozusagen sowohl qualitativ als auch quantitativ global eingegriffen hat, das wäre viel zu früh, das zu sagen. Und daher kommt es, dass der Ansatz einer Kritik, was die ökonomischen Naturverhältnisse angeht, zumeist mit der Anfangsphase schon der Industrialisierung datiert werden. Das ist insofern berechtigt, weil mit dieser Industrialisierung so etwas wie Produktivkraft sich massiv entwickelt hat. Die Geschichte der Ökonomie ist auch immer eine Geschichte der Produktivkraftentwicklung. Und diese Produktivkraftentwicklung mag über Jahrtausende vielleicht relativ konstant geblieben sein, aber es gab immer wieder massive sozusagen Brüche, wo das extrem angestiegen ist. Und ein extremer Anstieg ist mit dieser Industrialisierung zu datieren. Wir haben hier ein massives Anwachsen des Verkehrs. Wir haben hier eine Expansion der Märkte mit der sogenannten ökonomischen Entdeckung Amerikas, Stichwort langes 16. Jahrhundert, wo das dann anfing sozusagen, dass der Handel über engere Grenzen hinaus sich verstetigt hat. Dass das vereinzelt vielleicht vorgekommen ist, das mag sein. Aber vereinzelt hat das so gesehen weder eine ökonomische Bedeutung noch eine Naturbedeutung. Aber mit dieser Verstetigung entwickelt sich etwas qualitativ. Und das ist sozusagen das Resultat der Entwicklung des Verkehrs, der Entwicklung der Märkte und vor allen Dingen mit der Entwicklung des Handels. Wir können zwar erste Formen des Handels, die einen kapitalistischen Charakter haben, denke ich mit Sicherheit auch auf das 15. 16. Jahrhundert datieren, wenn wir uns Norditalien anschauen beispielsweise. Aber auch das hat zwar soziale Konsequenzen, was das soziale Verhältnis angeht. Denn mit jeder ökonomischen Veränderung, mit jeder Epochenänderung in der Ökonomie haben sich auch die sozialen Verhältnisse ganz massiv geändert. Bloß diese neue Qualität, von der wir hier sprechen, Stichwort Naturverhältnisse, das ist etwas, was sozusagen signifikant mit der Entwicklung der industriellen Revolution, mit der Entwicklung der ja, Produktion hier ganz entscheidend sich entwickelt hat. Wir haben hier also sozusagen beginnt mit dem 16. Jahrhundert, Frühindustrialisierung, genau diese Ausdehnung der Märkte, die hier bedeutend sind. Und damit eben auch, weil der Verkehr sich beschleunigt hat, so etwas wie eine Beschleunigung der Kapitalakkumulation. Diese Beschleunigung ist ein ganz elementarer Faktor, der Einfluss hat auf Naturgestaltung, auf Naturzerstörung. Deswegen möchte ich da immer wieder auch drauf kommen in dieser kurzen Zeit, die ich hier habe. Weil es eben dadurch möglich ist, wenn sich Prozesse beschleunigen von Kauf und Verkauf, von Produktion, dass dann sozusagen die Investitionskreisläufe sich permanent beschleunigen. Und wenn sich Investitionskreisläufe permanent beschleunigen, heißt es eben auch, dass der Input in diese Investitionskreisläufe durch Stoffe, durch Energien, weil das ist das, was Ökonomie ganz wesentlich ausmacht, Stoff- und Energietransformation, dass die sich beschleunigen auch. Das heißt, der Wachstumsprozess, der dahinter steht, ist etwas, der einer, der exponentiell sich entwickeln kann. Marx Engels datieren. Ich gehe gerne auf Marx Engels zurück, weil so viele bedeutende Erkenntnisse dann auch schon relativ früh gewonnen wurden, die heute immer noch aktuell sind. Differenzieren diese industrielle Phase in drei Phasen in der Regel. Die zweite Phase ist ebenfalls gekennzeichnet, vielleicht bis Ende des 18. Jahrhunderts, durch den Einsatz jetzt von Maschinen. Der Einsatz von Maschinen ist ein ganz elementarer Punkt. Einsatz von Kraftmaschinen, insbesondere in der Baumwoll- und Eisenindustrie, was auch ganz bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung des Geldwesens hatte. Zins, Kredite, alles das hat sich hier massiv entwickelt. Die Macht der Banken, die nicht nur dafür da waren und auch sind, sozusagen Geld in ihrem Interesse zu verteilen oder eben nicht zu verteilen, sondern eben damit auch Anstöße gegeben haben für die stoffliche Entwicklung durch Investitionen, durch die Frage, wo wird investiert, wie viel wird investiert, unter welchen Bedingungen vor allem wird doch investiert. Etwas, also eine Phase, in der Manufaktur massiv gewachsen ist und dann übergehend sozusagen in die spätindustrielle Phase 19. Jahrhundert aufwärts den Charakter einer massiven Ausweitung der Maschinerie, der Kommunikation, der Kapitalzentralisation mit sich brachte. Vor allen Dingen dann eine massive Ausweitung der Produktivkraftentwicklung. Und wenn wir hier von massiver Ausweitung sprechen, dann sind das nicht Prozentzahlen, die hier von Bedeutung sind, dass man sagt, naja, es ist um 10% gewachsen, sondern auch schon hier muss man Faktorgrößen heranziehen. Es hat sich vervielfacht. Und wenn sich die Produktivkraft vervielfacht, haben wir gleichzeitig eben auch, damit die Maschinerie am Laufen bleibt, eine Vervielfachung der Stoffinputte. Stoff sozusagen zunehmend der Natur entnommen und in diesen industriellen Prozess, in diesen Moloch sozusagen eingefüttert und dann in veränderter Form wieder ausgestoßen, in Warenform. Und das ist eben nicht nur so etwas wie ein positiver Gebrauchswert, der am Ende dann rauskommt. Stichwort dann Konsumkritik, der hier aber noch gar nicht relevant ist, historisch gesehen, sondern eben auch etwas, wo man sieht, das sind Stofftransformationsprozesse, die halt unglaublich viele negative Gebrauchswerte, sage ich mal so, hervorgebracht haben. Wir haben hier von ersten großen Umweltschäden sozusagen, die dokumentiert sind. Die Luftqualität in London, die soll dermaßen grauenhaft gewesen sein, dass man überhaupt gar nicht mehr leben konnte. Allein durch diese ganzen Prozesse der Industrialisierung. Und das bezieht sich nicht nur auf London, es bezieht sich nicht nur auf Großbritannien, sondern in allen Bereichen, wo Industrie sozusagen massenhaft eingesetzt wurde. Vielleicht um die Größenordnung, um sich das vorzustellen, in welchen das sozusagen ablief. Man schätzt die Energieverbräuche bis zur industriellen Entwicklung, also circa bis 1850 auf etwa 6 bis 9 Kuh. Das ist eine Einheit, die hat Loske vom Wuppertal-Institut sozusagen gerne immer wieder in seinen Schriften thematisiert. Ein Kuh, das ist ungefähr 38 Milliarden Tonnen Steinkohleeinheiten. Das können natürlich nur grobe Schätzungen sein, weil man in diesen frühen Zeiten keine exakte Datenlage hat. Von Bedeutung ist hier allerdings insofern nur die Größenordnung, 6 bis 9 Kuh, von der Menschheitsgeschichte beginnend an bis 1850. Relevant wird das, und das ins Verhältnis zu setzen, wie die nachfolgenden Entwicklungen waren, wird deutlich, wenn man sich die Phasen danach anschaut. Nämlich die, in der ein weiterer ganz entscheidender Schritt in der Produktivkraft sich vollzogen hat, nämlich etwa beginnend mit 1920, dann weiter folgend nach dem Beendigung des Zweiten Weltkrieges 1940-50 übertragen auf Westeuropa, sozusagen das global von Bedeutung war, nämlich der sogenannte Fordismus. Fordismus ist sozusagen eine spezifische Phase des Kapitalismus, der getragen wird durch drei ganz entscheidende Faktoren. Das eine ist die Massenproduktion, die ermöglicht wurde durch die Einführung des Fließbandes, durch die systematische Zergliederung des Arbeitsprozesses in einzelne Bereiche, die eben dazu führten, dass die Produktivkraft massiv angestiegen ist. Dann relativ hohe Löhne. Diese relativ hohen Löhne, das muss man wissen, ist jetzt nicht etwas, was ein Geschenk von der Kapitalseite war, sondern das ist erstens erkämpft worden in massiven Arbeitskämpfen durch sehr, sehr starke Gewerkschaften, die zu dieser Zeit da waren, übrigens auch in den USA, aber eben auch ermöglicht wurden durch diese massive Produktivkrafterhöhung. Und wenn Produktivkraft sich in dieser Weise exponentiell erhöht, wir haben teilweise auch hier von Verzehnfachung des Outputs zu sprechen, Und dann ist es so, dass ja nicht das Verhältnis des Teils der Produktion, der sozusagen den Arbeiter und Arbeiterinnen zukommt, gewachsen ist, relativ zu dem Teil des Profits, der sozusagen in die privaten Hände fließt, sondern der Gesamtkuchen ist halt größer geworden. Das Verhältnis kann sogar sinken. Das heißt, man muss hier das Verhältnis sehen, wie ist das relativ und wie ist es absolut. Und wenn der Gesamtkuchen größer wird, ja, dann kriegt man vielleicht ein bisschen mehr ab. Es ist möglich und trotzdem wachsen die Profite. Das ist etwas, was diesen Fordismus so unglaublich attraktiv gemacht hat. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Massenproduktion, die ermöglicht wurde durch enorme Produktivkrafterhöhung, Stichwort Fließband. Wir haben extrem hohe Löhne verglichen mit vorher. Da haben wir relativ hohe Löhne, das trifft es eher. Aber auch nur in den hochentwickelten ökonomischen Regionen. Das heißt Westeuropa, USA und später dann eben auch in einigen Regionen Asiens. Der Großteil der Welt ist von diesem Fordismus sozusagen von der positiven Seite des Fordismus ausgeschlossen gewesen. Immer noch ausgeschlossen. Das heißt, die waren wesentlich einfach nur Lieferanten und ZuarbeiterInnen dieses ganzen Prozesses. Und der dritte Punkt, der diesen Fordismus so unglaublich attraktiv machte, ist eben der Massenkonsum. Der Massenkonsum, der genau dadurch möglich wurde, dass die Löhne relativ stark gestiegen sind, dass die staatliche Regulation dieses Kapitalismus, da haben wir eben auch schon kurz was zu gehört, was immer wieder deutlich wird, wenn man Staat und Kapitalismus in Zusammenhang bringt. Staat sozusagen als gesamtregulative Instanz, damit Kapitalismus, damit Profitorientierung sozusagen weiter existieren kann, weil der Staat eben das auch unterstützt hat, durch die Einführung von Konsumentenkrediten, durch die Absicherung von Arbeitsverhältnissen. Alles das sozusagen auch antizyklisch, wo der Staat eingegriffen hat. Gab es Krisen, hat der Staat sozusagen ja antizyklisch durch soziale Maßnahmen eingegriffen. Natürlich nicht aus Menschenfreundlichkeit, sondern um die Funktionsfähigkeit dieses Ausbeutungssystems weiter am Laufen zu halten. Das ist das, was den Fordismus sozusagen geprägt hat. Wenn wir von ökonomischen Abteilungen sprechen, dann ist es so, dass man sagen kann, dass hier die sogenannte Abteilung 2, wie Marx es nennt, also die Konsumgüterindustrie, ganz massiv gestiegen ist. Die hat vorher kaum eine Rolle gespielt. Die Oberprivilegierten, der Luxussektor, der war schon immer von Relevanz, aber eben nicht der breite Massenkonsum. Und das ist das, was hier sozusagen jetzt ermöglicht wurde, was sozusagen die Felder erweitert hat, in denen sozusagen die Verwertung ihren Raum gefunden hat. Man kann sagen, das ist so etwas wie eine Vertiefung von kapitalistischen Verhältnissen, die hier durch die Produktivkraftentwicklung ermöglicht wurde. Wir haben hier extrem hohe Anstiege an Verbräuchen. Wir müssen hier, wie gesagt, nicht von Prozentzahlen sprechen, das macht keinen Sinn, sondern dass wir sehen, dass die Industrieproduktion zum Beispiel seit 1900 sich verfünfzigfacht hat. Verfünfzigfacht. Das sind einfach Dimensionen, die so kaum deutlich werden. Aber wenn man in Rückbetrachtung sieht, wie haben die Menschen damals gelebt und wie haben die heute gelebt, dann sieht man, was für unglaubliche Stofftransformationsprozesse in Gang gekommen sind für eine Lebensweise, die für uns heute selbstverständlich ist. Wir haben einen enormen Anstieg der Industrie, des Verkehrs, des Konsums, des Austausches. Der Energiedurchsatz hat sich in dieser Zeit, also seit Hochindustrialisierung bis 1985, versechzigfacht. Und 85 war die Lebensweise noch viel dezenter als heute. Damals war es nicht selbstverständlich, dass wir Computer und Elektronik sozusagen in den Haushalten hatten und haben. Überhaupt nicht. Wir reden hier also von exponentiellen Prozessen, die ausgelöst wurden in erster Linie durch eine enorme Produktivkrafterhöhung. Das geht jetzt weiter. Nach dieser kapitalistischen Phase des Fordismus gibt es kaum noch einheitliche Bezeichnungen, die mir bekannt wären, wie man diesen Kapitalismus sozusagen jetzt begrifflich richtig fassen könnte. Einige reden dann halt vom Casino-Kapitalismus, weil der Finanzsektor so unglaublich stark angestiegen ist, der übrigens auch nicht losgelöst von stofflichen Prozessen ist. Andere reden so von flexiblem Kapitalismus. Also es sind eher Behelfsbegriffe, die deutlich machen, dass wir nicht mehr von einer einheitlichen Entwicklung hier sprechen können. Deswegen wird auch oftmals von Postfordismen gesprochen. Also dass was nach dem Fordismus sozusagen an Kapitalismen existiert. Ich rede hier bewusst von Kapitalismen, denn ich denke, es macht keinen Sinn, von einem Kapitalismus zu sprechen, weil er nämlich unterschiedlich ist. Wir haben sozusagen zum einen Unterschiede in diesen Kapitalismen, zum anderen aber eben auch Gesetzmäßigkeiten, die seit Beginn des Kapitalismus durchlaufen. Und die sind von großer Bedeutung, wenn wir uns die Ökologiefrage machen. Ich sehe bloß, dass die Zeit rennt. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Deswegen nur ganz kurz nochmal auf das, was sozusagen Post-Fordismen ausmachen. Das ist die sogenannte Just-in-Time-Produktion zum Beispiel. Das heißt, der Versuch, Kosten zu minimieren, in denen die Lagerhaltungskosten minimiert werden, was eben dazu führt, dass der Verkehr ganz rasant gestiegen ist. Anfragen zum Beispiel werden unmittelbar in die Produktion hineinzugeben. Und dann wird manchmal sogar zwei LKWs exakt gleich gepackt. Und die Frage ist, wer schneller da? Ja? Die sind dann sozusagen die, die liefern. Das alles ist kostensparend, weil Lagerkosten zum Beispiel gespart werden, führt aber auch unheimlich zugenommen hat. Also die Verkehrsentwicklung hat in den letzten Jahrzehnten auch dramatisch zugenommen. Zurück nochmal vielleicht auf die Größenordnung des Energieverbrauchs von Loske. Nochmal, was ich sagte, der gesamte menschliche Energieverbrauch bis 1850 schätzt man auf 6 bis 9 Kuh. Von 1850 bis 1950, also 100 Jahre im Vergleich zu Zehntausenden von Jahren vorher, ist etwa 4 Kuh. Das ist eine unglaubliche Dimension. Wenn wir jetzt sehen, was sozusagen mit der Blüte des Fordismus und Fortlaufen sich noch entwickelt hat, dann wird der Energieverbrauch von 1950 bis 2000 auf weitere 9 Kuh geschätzt. Mit anderen Worten, in den 50 Jahren von 1950 bis 2000 wurde ungefähr genauso viel Energie verbraucht wie in der gesamten Menschheitsgeschichte bis 1850. Und Energieverbrauch heißt eben auch Stoffumwandlungsprozesse. Energie ist nicht stofflos. Und das zeigt die Wachstumsdimension. Da geht es nicht nur um die Prozentzahlen, wie sie oftmals in den Medien kursieren. Ja, jetzt ist es um 1,5% nur gewachsen. Schade eigentlich, wir wollten mehr. Oder es ist um 3% gewachsen. Na gut, dann haben wir keine Krise. Sondern es ist, wenn wir das über einen längeren Zeitraum sehen, wird deutlich, wie sehr das Dimensionen sind, die in die Potenzen gehen. Und somit eben auch nicht nur die Vorteile sozusagen dann damit verknüpft sind, Vorteile in Anführungsstrichen, nämlich erweiterter Warenkonsum, sondern eben auch die Nachteile. Ich möchte schnell auf die Punkte kommen, die hier oftmals ausgeblendet werden und denke ich wesentlich sind. Denn ein wesentlicher Kritikpunkt, den ich habe an derartigen Betrachtungsweisen, ist, dass sie zu kurz greifen. Sie betrachten sozusagen Industrie als Ausgangspunkt der Kritik, was so erstmal mit Sicherheit nicht der falsche Weg ist, denke ich, aber eben ein Weg, der nicht tief genug geht. Die Frage, die hier gestellt werden muss, warum gibt es Industrie und wie funktioniert sie? Nach welchen Maßstäben, nach welchen Funktionsweisen existiert überhaupt diese kapitalistische Ökonomie? Wie kann es also dazu kommen, dass Produktivkraft so weit erhöht wird? Wie kann es dazu kommen, dass Wachstum das Maß der Dinge ist? Und das sind einfach ganz wesentliche, ja, konstitutive Eckpfeiler einer Ökonomie, die maßgeblich Wachstum zum Ziel hat und diese Möglichkeiten hat, diese auch umzusetzen. Wir haben also sozusagen den klassischen Ökonomie in einer Geldgesellschaft, wo man eine Ware hat, man bezahlt diese Ware und kauft sich eine neue Ware. Das ist sozusagen der Standardweg eines Normalkonsumenten, einer Normalkonsumentin sozusagen und war ökonomisch vorherrschend bis zum Kapitalismus. Diese Formel wird sozusagen, diese Sequenz wird wie so ein genetischer Code sozusagen umprogrammiert im Kapitalismus. Das heißt, jetzt geht es nicht mehr darum, dass man Geld sozusagen als Mittel hat, Waren zu kaufen, sondern Geld ist sozusagen jetzt der Endpunkt der Bewegung und der Anfangspunkt der Bewegung. Es geht also darum, Geld zu investieren in Waren, um am Ende noch mehr Geld zu haben. Das ist praktisch der klassische Kapitalbegriff, der dann durch diverse Strategien bis zur Unkenntlichkeit sozusagen sich entwickelt hat, um immer mehr Geld zu machen aus Geld. Das ist das zentrale Motiv dieser Ökonomie und unterscheidet sich daher ganz entscheidend von feudalökonomischen Strukturen und so weiter. Das heißt, Kapital zu generieren. Und dieses Ziel ist eben kein qualitatives. Es geht also nicht darum, dass man vielleicht wie vorher in normal kleinen ökonomischen Verhältnissen eine Sache produziert, die einen bestimmten Charakter hat, diese Ware auf den Markt schmeißt, weil man eben Bedürfnisse hat, die dieses Ding irgendwie befriedigt. Und ja, dann kriegt man irgendwie Geld dafür. Und auf der anderen Seite hat man einen befriedigten Konsum. Nein, es ist eine Umkehrung dieser Verhältnisse. Die Ware ist nicht mehr das Ziel, die Ware ist das Mittel. Das Mittel, um aus Geld noch mehr Geld zu machen. Und dieser Prozess hat sozusagen ein quantitatives Ziel. Es ist eine Bewegung, die endlos weitergeführt werden kann. Geld, Ware, Geldstrich. Die klassische Marx'sche Formel, die er in diesem Zirkulationsprozess thematisiert. Marx bezeichnet das allerdings als Zirkulationsprozess. Man müsste korrekterweise sagen, das ist so etwas wie eine sich verjüngende Spiralenbewegung. Weil dieser Prozess durch die Produktivkraftentwicklung immer schneller läuft und vor allen Dingen immer höher wird. Das heißt, wir haben immer mehr Wachstum und das in kürzerer Zeit. Das ist das Ziel, was dahinter steht. Das Ziel einer kapitalistischen Ökonomie ist sozusagen die Maßlosigkeit. Und das ist der erste ganz zentrale Punkt, der kollidiert mit den Prozessen in der Natur. Naturprozesse, Naturgesetzmäßigkeiten zielen nicht auf Maßlosigkeit ab. Das sind im Wesentlichen qualitative Umwandlungsprozesse, vom Entstehen über die Blüte bis zum Absterben zum Beispiel. Qualitative Veränderungen, die das ausmachen. Das ist ein ganz anderes Herangehen. In der Ökonomie, in der kapitalistischen Ökonomie, ist dieser Prozess umgekehrt. Wir haben sozusagen das Stoffliche als Mittel, um etwas Abstraktes, nämlich Wert, Mehrwert, zu akkumulieren. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Maßlosigkeit. Das ist ein Prozess, der sozusagen auch in den Köpfen eingeschrieben werden soll. Ihr müsst immer mehr konsumieren, es gibt kein Ende. Ne? Es geht immer weiter, ne? Das ist das, was sich sozusagen im Bewusstsein einschreiben soll, ideologisch fundiert sozusagen, um diesen Prozess der Maßlosigkeit am Laufen zu halten. Der wird politisch unterstützt durch entsprechende Gesetzgebungen, Gesetz zur Stabilität des Wachstums zum Beispiel von 67, Maastricht-Verträge. Das kann man wirklich durchziehen durch sämtliche Gesetzmäßigkeiten auf EU-Ebene, auch auf den Länderebenen und so weiter. Wir haben also hier einen Konflikt zwischen Qualität und Quantität, um das mal sehr verkürzt zu sagen. Das heißt, in der Natur qualitative Umwandlungsprozesse, die gekennzeichnet sind, wenn diese nicht mehr so da sind, durch Kipppunkte, durch Tipping Points sozusagen, wo dann Ökosysteme brechen. Man kann Analogien finden, auch natürlich dann im Kapitalismus. Wenn das bricht, dann bricht das zusammen. Das Problem ist bloß, da hängen Menschen dran und da hängt Natur dran. Ein zweiter Punkt, der hier deutlich wird, um dieses System am Laufen zu halten, braucht man entsprechend dieser Zielsetzung der Maßlosigkeit entsprechend endlosen Zugriff auf Ressourcen. Sonst läuft das nicht. Das heißt, ein kapitalistisches System wäre nur dann von Dauer funktionsfähig, wenn der Zugriff sozusagen maßlos wäre, endlos wäre. Endlose Natur, endloser Zugriff an Kohle, an Öl, an Bäumen, an Ressourcen bis zum geht nicht mehr. Wir wissen aber, das ist begrenzt. Wir haben also hier einen weiteren Widerspruch, den wir formulieren müssen. Wir haben sozusagen eine stofflich endliche Natur, die sich nur sehr bedingt regenerieren kann. Und wir haben einen wertmäßig unendlichen Prozess der Kapitalakkumulation, der seinem eigenen Ziel nach so immer weiterlaufen muss. Wir haben also zum einen durch diese permanente Stoffumwandlung in diesen Prozessen der Kapitalakkumulation, weil wir brauchen die Ware hier, wir brauchen den Stoff hier. Wir haben nicht nur eine Finanzökonomie, wo aus Geld noch mehr Geld wird. Auch darin sind Stoffe gebunden, auch wenn es nicht deutlich wird, sondern wir haben immer noch ganz massiv Industrieprozesse, Dienstleistungsprozesse, wo Warentransport und Warenproduktion ganz entscheidend sind. Hier haben wir eine massive Zunahme an Schadstoffen. Wir haben durch diese endliche Natur, durch die wertmäßig unendlichen Prozesse der Akkumulation, die Problematik des Rohstoffmangels, die ganz massiv wird. Wir haben da jetzt schon Tipping Points sozusagen, wo man sagt, das Fördermaximum ist von dem Stoff schon erreicht. Von dem gibt es kaum etwas noch, was profitabel abgebaut werden kann. Deswegen dieser Switch beispielsweise auch gegenwärtig der Autoindustrie, weg vom Verbrennungsmotor hin zum E-Mobil. Ja. Ein ganz massiver Prozess. Man kann hier von einer riesigen Konversion fast schon sprechen, wo die Autoindustrie versucht, sich zu retten, indem sie sozusagen Elektromobilität anbietet, was allerdings auch nur ja, ein Prozess ist, der vom Regen in die Traufe führt, sage ich mal so, weil die Produktion von Autos muss ja auch Stoffverbräuche haben. Und die Frage ist auch, wie Elektromobilität hergestellt wird, also elektrische Energie, wie die hergestellt wird und so weiter und so weiter. Ein dritter Punkt, den ich noch kurz andeuten möchte, ich versuche mich ein bisschen zu beeilen, ist, dass diese Prozesse in ihren eigenen zeitlichen Strukturen ablaufen. Was ich damit meine, die Natur läuft nach naturzeitlichen Prozessen, nach eigenen Zeiten. Man kann Wachstum in der Natur nicht ja, beliebig beschleunigen. Man kann es vielleicht versuchen, aber ein Baum wächst. Und das ist sozusagen eine Eigenzeit, die hier zugrunde gelegt werden muss. Und diese Eigenzeiten, die passen sich nicht den Kapitaleigenzeiten an. Die Hauptcharakteristik des kapitalistischen Zeitregimes ist permanente Beschleunigung. Wir haben also das Resultat, dass die Prozesse oder die Stoffe, die in Millionen von Jahren sozusagen entstanden sind, wie Kohle, wie Öl, innerhalb von wenigen Jahrzehnten, bestenfalls Jahrhunderten weg sind. Die sind vernutzt, die gibt es nicht mehr. Hier sieht man also ein Zeitregime. Es sind verschiedene Zeitregime, die sozusagen kollidieren. Und das sind mindestens drei der wesentlichen Widersprüche. Von Naturkategorien auf der einen Seite, Kapitallogikenkategorien auf der anderen Seite, die deutlich machen, dass diese beiden Systeme nicht kompatibel sind. Sie scheinen erstmal kompatibel zu sein, aber sobald sie dann praktisch werden und dann gewisse Stufen erreicht haben, existiert so etwas wie ein Umschlag von Quantität in neuer Qualität. Und diese neue Qualität macht deutlich, dass diese Widersprüche miteinander unvereinbar sind. Und wir wissen selber, Natur wird sich diesen Prozessen an das Kapital nicht anpassen können. Es ist völlig unmöglich. Und wenn kapitalistische Ökonomie sich an diesen Prozessen der Natur anpassen will, das wäre die einzige Alternative, dann wäre es kein Kapitalismus mehr. Ein Kapitalismus mit dem Ziel, praktisch Stoffmengen zu begrenzen, Profitmargen sozusagen nicht mehr ins Maximum erhöhen zu wollen, das hat nichts mehr mit Kapitalismus zu tun. Das sind wesentliche Konstitutionselemente des Kapitalismus. Maßlosigkeit, Profit als Primat, Produktivkraftentwicklung, die immer weitergehen muss, Konkurrenzverhältnisse, die das Ganze noch anheizen. Alles das wäre sozusagen, wären denn Konstitutionselemente, die nicht mehr existieren. Soweit erstmal die logische Seite. Man müsste hier jetzt wirklich noch anschließen und zu Recht dann auch sozusagen intervenieren. Kapitallogik ist niemals identisch mit Kapitalpraxis. Das ist richtig. Allerdings heißt es nicht, dass die Logik gebrochen wird, dass sie nicht mehr existiert, sondern dass sie modifiziert wird in verschiedene Strategien. Eine Strategie ist der Fordismus, eine andere ist die Schwerpunktsetzung auf die Industrie zum Beispiel. Die andere ist die Schwerpunktsetzung auf den Dienstleistungsbereich. Es gibt verschiedene Kapitalismen daher, die alle auf ihre Art versuchen, diese Logik sozusagen zu transportieren, diese Logik zu pflegen und diese Logik umzusetzen. Von daher möchte ich kurz schließen, weil ich auch nicht allzu lange mehr reden möchte. Wir wollen ja noch genug Zeit haben für die Diskussion und für Weiteres. Dass Natur und die wesentlichen Konstitutionselemente des Kapitalismus miteinander unvereinbar sind. Wenn wir also versuchen, uns aus diesem Prozess der Naturzerstörung, des Mangels an Ressourcen und so weiter zu befreien, dann reicht es eben nicht, Konsumkritik zu üben. Dann reicht es nicht, Rechtsverhältnisse zu verändern. Und dann reicht es auch nicht, so etwas wie die Gier des Menschen zu bemühen, weil das ist eine sozialpsychologische Kategorie, von der ich bezweifle, dass sie erst mit dem Kapitalismus sozusagen gesellschaftlich relevant geworden ist. Es ist nicht die Gier, es sind die Strukturen einer bestimmten Ökonomie und die ja, subjektiven Interessen, die zur Aufrechterhaltung dieser Strukturen sozusagen da sind, die diese Problematik sozusagen mit sich bringen. Also ich denke, massiv ist hier erforderlich ein struktureller Wandel einer Ökonomie weg von diesen kapitalistischen Konstitutionsmerkmalen hin zu einer nicht-kapitalistischen Ökonomie. Und dazu zählt so etwas wie Degrowth, also Wachstumsschrumpfung, was diesem Primat des Kapitalismus ganz massiv entgegensteht. Und dass das unfreiwillig gerade in jetzigen Zeiten, Corona und so weiter, passiert, da sehen wir, dass jetzt auch sozusagen die Schadstoffgrößen massiv sinken. Ja, also das ist sozusagen ein ökologisches Aufatmen, was gerade zu beobachten ist und zeigt, dass man genau da ansetzen muss. Und dass jetzt eigentlich ein sehr guter Zeitpunkt wäre, zu fragen, welche alternativen ökonomischen Möglichkeiten gibt es, welche Formen gibt es, die nicht nur die Ökologiefrage berücksichtigen, sondern auch immer noch die Brände und viel ältere, auch schon von Marx thematisierte soziale Frage, dass wir die berücksichtigen und diese sozusagen im Verbund betrachten. Vielleicht können wir da anknüpfen, dass wir eben in diesen Fragen und in der Diskussion nicht nur die Ökologiefrage sehen, sondern eben das auch mit der sozialen Frage verknüpfen. Okay, ich habe versucht, das relativ zügig und schnell einige wesentliche Punkte zu nennen. Und ich erstmal da, dass einige noch da geblieben sind. Okay, danke schön. Ich mache mal stumm.